Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Hören, was man lesen kann, Theo-Podcast meets Theologische Revue. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe im neuen Jahr, im zweiten Jahr, wo es diesen Podcast gibt. Mein Name ist Johannes Frenz und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Redaktion der Theologischen Revue. Ich hoffe, dass Sie gut ins neue Jahr gekommen sind und auch genauso wie ich neugierig sind, welche Publikationen auf uns lauern. Eine kleine Perspektive möchte ich hier schon einbringen. Die Revue ist ja nicht nur Dienstleister im Sinne, dass neue Rezensionen erscheinen zu neuen aktuell erschienenen Büchern, sondern auch weitere Informationen liefern. Neben dem Jahresregister, also wer alles im Vorjahr in der Theologischen Revue publiziert hat, bieten wir auch das Dissertations- und Habilitationsverzeichnis. Das ist ein Verzeichnis, in dem alle Promotionen und Habilitationen im akademischen Vorjahr abgebildet werden. Vielleicht auch interessant zu sehen, wozu geforscht wird und wozu auch Bücher bald erscheinen werden. Wie immer werde ich auf drei Rubriken in diesem Podcast eingehen. Das sind zum ersten zwei Rezensionen aus der letzten Ausgabe, die Rezension als zweites, die am meisten angeklickt wurde, Most Viewed, und ein kleiner Ausblick mit zwei Rezensionen aus der kommenden Ausgabe. Eine kleine Erinnerung: Jeden Monat am 20. Monatstag erscheint die Online-Ausgabe der Theologischen Revue Open Access auf unserer Website. Kommen wir zum ersten Werk, zur ersten Rezension. Die stammt aus der Januar-Ausgabe diesen Jahres und trägt den Titel Gottesdienst und Macht, Klerikalismus in der Liturgie, herausgegeben von Stefan Böntert, Winfried Haunerland, Julia Knob, Martin Stuflesser. Rezensiert von Liborius Olaf Luma. Klerikalismus zählt, spätestens seit der MAG-Studie, zu den aktuellen Themen, die in der Theologie kritisch reflektiert werden. In diesem Band im Kontext der Liturgie. Dieser Sammelband geht auf eine Tagung zurück, die im Oktober 2020 stattgefunden hat und den gleichen Titel wie der Band trug. Gottesdienst und Macht, Klerikalismus in der Liturgie. Die Grundidee des Bandes ist, nach dem Rezensenten Luma, der Versuch, Zitat, Dogmatik und Liturgiewissenschaft und daneben auch das Kirchenrecht miteinander ins Gespräch zu bringen und sich dabei aus der Ökumene den Spiegel vorhalten zu lassen. Zitat Ende. Die Artikel des Bandes stammen von 16 Personen und auch die Podiumsdiskussion der Tagung ist im Band dokumentiert. Neben den HerausgeberInnen Julia Knob, Stefan Böntert, Winfried Haunerland und Martin Stuflesser haben zum Beispiel auch Judith Hahn, Benedikt Kranemann und Miriam Rose Beiträge für diesen Band verfasst. Er gliedert sich in 5 Kapitel. Das erste ist Symbole der Macht und ihre Inszenierung. Das zweite Reden und Tun. Das dritte Symbolik des Unterschieds. Das vierte Männer an der Macht, Liturgie und Geschlecht. Und das letzte Herausforderung und Konsequenzen. Der Rezensent Luma summiert, dass der Sammelband Einblicke in dieses virulente Thema, in diese virulente Diskussion bietet, merkt aber an, dass wenn man den Band auf einer Metaebene lesen möchte, er auch den Machtdiskurs über die Deutungshoheit des Begriffs Klerikalismus darstellt. Ebenso bietet Luhmann die folgende Anfrage. Zitat, kann man aus der Beobachtung ritueller Vollzüge wirklich immer so schnell auf Machtstrukturen schließen oder handelt es sich hier nicht um einen akzidentellen Kontext, der sich erst im 19. und 20. Jahrhundert in der katholischen Kirche voll ausgebildet hat? Zitat Ende. Gottesdienst und Macht, Klerikalismus in der Liturgie, herausgegeben von Stefan Böntert, Winfried Haunerland, Julia Knob, Martin Stuflesser. erschienen in Regensburg im Pustet Verlag 2021, 240 Seiten, kartoniert 25,65 Euro. Die zweite Rezension, die ich hier vorstellen werde, ist zu dem Titel Demel Sabine, Handbuch Kirchenrecht, Grundbegriffe für Studium und Praxis. Das Werk hat für die Revue Judith Hahn rezensiert und die Rezension ist in der Januarausgabe 2024 erschienen. Das hier besprochene Handbuch von Demel, das zuerst 2010 erschien, ist nun in der dritten Auflage erschienen, die erweitert wurde. Daher widmet sich Judith Hahn in ihrer Rezension auch primär den Neuerungen im Vergleich zu den vorherigen Ausgaben. Die Rezensentin weist zum Beispiel auf die Änderungen in den Ausführungen zur Konzeption des Werks hin. Während in der ersten Auflage aus 2010 noch stand, Zitat, Vorsicht, Kirchenrecht aus Frauenhand, Zitat Ende, fehlt dieser Akzent und dieser Satz in der dritten, neuen Auflage. Demel argumentiert laut der Rezensentin nun stärker aus der Diskrepanzerfahrung der Kirchenglieder. Von der Erfahrung, dass das Kirchenrecht oftmals als Gegenspielerin der Pastoral erfahren werde. Neben Änderungen in der Anordnung der einzelnen Beiträge in diesem Handbuch wurden auch Beiträge aufgrund von Rechtsentwicklung aktualisiert und neue Beiträge ergänzt, wie zum Beispiel ein Artikel zum Papstwahlrecht, zum sexuellen Missbrauch und den Religionsunterricht mit Bezug auf die Einführung des kooperativ-konfessionellen Religionsunterrichts. Die Rezensentin vermerkt, dass trotz der deutlichen und notwendigen Kritik von Demel ihre Ausführungen deutlich von einer Zuversicht geprägt seien. Zitat, ihr mit dem überarbeiteten Handbuch ausgesprochenes Informationsangebot werde daher vor allem kritische OptimistInnen schätzen. Die partizipationsorientierte Veränderung kirchlicher Macht und Rechtsstrukturen für denkbar halten. Zitat Ende. Demel Sabine, Handbuch Kirchenrecht, Grundbegriffe für Studium und Praxis. Erschienen in Freiburg im Breisgau, im Herder Verlag 2022, 850 Seiten broschiert, für 65 Euro. In dieser Rubrik Most Viewed geht es darum, welche Rezension seit der letzten Podcast-Folge am meisten angeklickt wurde, am meisten im Internet gelesen wurde, also seit November 2023. Feierlich kann ich hier verkünden, die Rezension, die 202-mal angeklickt wurde, ist von Eklund und Johnson, Varieties of Atheism in Science. Die Rezension stammt von Johannes Elberskirch und ist in der Augustausgabe 23 erschienen. Ziel des Werks von der Soziologin Elaine Howard Eklund und dem Professor für Hochschulbildung David R. Johnson sei es, Zitat, die wahre und wirkliche Geschichte des Atheismus in der Naturwissenschaft, Zitat Ende, zu beschreiben. Beide erforschen dies durch eine quantitative und qualitative Erhebung. Um herauszufinden, Zitat, wie NaturwissenschaftlerInnen zu AtheistInnen werden und welche unterschiedlichen atheistischen Selbstbeschreibungen es gibt. Zudem steht deren Sicht auf Wissenschaft, Sinn und Moral im Zentrum. Zitat Ende. Mit dieser Arbeit knüpfen Eklund und Johnson bereits an frühere Forschung an. Die Ausgangsproblematik, die beide AutorInnen sehen, ist in der gegenseitigen Verdächtigung und Vorurteilen zwischen Naturwissenschaft und Religion manifestiert. Diese Polarität würde durch VertreterInnen des New Atheism befeuert werden und eine Gefahr für das öffentliche Gemeinwohl darstellen. Durch ihre Studie gewinnen Eklund und Johnson Erkenntnisse. Zum Beispiel können sie drei Gruppen von AtheistInnen in der Naturwissenschaft klar definieren und Motive für prägendes Wissenschaftsverständnis herausarbeiten. Der Rezensent Johannes Elberskirch resümiert, Zitat, Perspektive und Intention dieses Buches mögen zwar kontinentaleuropäische TheologInnen befremden, bieten aber gerade deshalb einen aufschlussreichen Einblick in die angloamerikanische Gesellschaftsstruktur samt ihren Herausforderungen. Zitat Ende. Eklund, Elaine Howard, Johnson, David R., Varieties of Atheism in Science, erschienen in New York, in Oxford University Press 2021, 216 Seiten, gebunden 16 Pfund und 99 Pence. Wenden wir nun den Blick in die Zukunft auf die neue Februar-Ausgabe, die am 20. Februar erscheint. Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass in der Februar-Ausgabe auch der Leitartikel von Karl-Heinz Menke erscheint mit dem Titel »Die theologische Ratzinger-Forschung – Versuch einer Bilanz«. Als erste Rezension aus der Februar-Ausgabe möchte ich die folgende vorstellen, die zu dem Werk Hoferanz Gabriel – Reproduktion auf Eis gelegt – Ethische Aspekte von Social Egg Freezing. Die Rezension wurde verfasst von Julia van der Linde. Bei diesem Werk handelt es sich um eine Dissertation, die an der Universität Graz angenommen wurde und sich mit dem kontroversen Thema Social Egg Freezing befasst. Die Rezensenten führt ein, dass das Thema des Einfrierens von menschlichen Eizellen ohne medizinische Indikation besonders virulent wurde, nachdem 2017 bekannt gemacht wurde, dass Facebook und Apple Social Egg Freezing für MitarbeiterInnen künftig subventionieren wollte. Zuerst setzt sich Hoferanz mit den medizinischen, soziologischen und rechtlichen Aspekten des Verfahrens auseinander und darauf aufbauend mit der Frage nach der moralischen Zulässigkeit von Social Egg Freezing. Seine Gesamtbewertung ist differenziert, so die Rezensentin, weil er zum einen eine angemessene Nutzung beschreibt und gleichzeitig die Gefahren von Social Egg Freezing aufzeigt. Die Rezensentin Julia van der Linde resümiert, Zitat, zusammenfassend ist festzuhalten, dass Hoferanz aufgrund der interdisziplinären Arbeitsweise und der Betrachtung der Frage des guten Lebens, für die er einen innovativen Ansatz wählt, mit seiner Arbeit dazu beiträgt, die ethische Auseinandersetzung mit Social Egg Freezing zu schärfen und Anknüpfungspunkte zu bieten, um reproduktionsmedizinische Themen im Allgemeinen aus neuen Blickwinkeln zu untersuchen. Zitat Ende. Hoferanz Gabriel, Reproduktion auf Eis gelegt, ethische Aspekte von Social Egg Freezing, Baden-Baden, erschienen im Nommers Verlag 2022, 315 Seiten, erschienen in der Reihe Bioethik in Wissenschaft und Gesellschaft, broschiert 69 Euro. Als zweite Rezension, die ich hier vorstellen möchte aus der Februar-Ausgabe oder bereits anteasern möchte eher, ist eine Biografie, nämlich von Monika Bauer zu Dorothy Day. Die Rezension stammt von Manfred Lochbrunner. Monika Bauer hat sich bereits in ihrer Promotion und auch einer ekklesiologischen Studie mit Dorothy Day befasst und legt jetzt eben die Biografie vor, dieser amerikanischen Journalistin und Sozialaktivistin, die von 1897 bis 1980 gelebt hat. In insgesamt 21 Kapiteln beschreibt sie Days Lebensweg, beginnend mit der Kindheit und enden mit der Frage ihrer möglichen Kanonisation. Zentral für Days Leben ist die Geburt ihrer Tochter und deren Taufe gegen den Willen des Vaters. Nach dieser Taufe und nach langen inneren Kämpfen tritt sie 1927 wieder in die katholische Kirche ein, nach Jahren, die eher kommunistisch geprägt waren. Day engagiert sich im Catholic Worker Movement und gründet unter anderem die Zeitung The Catholic Worker. Day engagiert sich im Catholic Worker Movement unter anderem dadurch, dass sie die Zeitung The Catholic Worker gegründet hat, in der sie monatlich eine Kolumne verfasste. Sie errichtet Houses of Hospitality, die offen waren für obdachlose, behinderte Menschen und alle weiteren Menschen, die auf irgendeine Weise eine Beeinträchtigung erfahren haben. Für ihren Einsatz für die Menschen und den Frieden wurde Day auch von kirchlicher Seite Anerkennung zuteil. So So nahm sie zum Beispiel am 14. September 1965 an der Eröffnung der vierten Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanischen Konzils teil oder wurde im Oktober 1967 von der Erzdiözese New York als Armutsexpertin zu dem Internationalen Laienkongress in Rom delegiert und dort als Ehrengast empfangen. Der Rezensent Lochbrunner zieht das folgende Fazit. Zitat: Da im deutschen Sprachraum das Lebenswerk von Dorothy Day nur wenig bekannt ist, verdient diese durch Quellenkenntnis, Empathie und zugleich kritische Distanz sich auszeichnende Biografie große Aufmerksamkeit und Beachtung. Die radikale Pazifistin, Anarchistin und loyale Katholikin Dorothy Day könnte das katholische Pantheon der Seligen in der Tat um eine unkonventionelle Dimension bereichern. Zitat Ende. Bauer Monika Dorothy Day, 1897 bis 1980, Journalistin, Sozialaktivistin, Mystikerin. Zürich, Theologischer Verlag Zürich, 2022 erschienen mit 177 Seiten als Paperback für 29,80 €. Vielen Dank, dass Sie bei dieser Ausgabe Hören, was man lesen kann, zugehört haben. Ich weise nochmal gerne auf die neue Ausgabe der Theologischen Revue hin, die auf unserer Webseite am 20. Februar erscheint. Ich hoffe, dass ich Ihr Interesse geweckt habe und würde mich sehr freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe von Hören, was man lesen kann, wieder dabei sind. Bis dahin vielen Dank und viel theologisches Lesevergnügen.